Das ist uns in den letzten 2 Jahren nochmal aufgefallen, wo wir wirklich gemerkt haben, dass mit Hilfe von AI man heutzutage aus Services umsetzen, Softwareumsätze schaffen kann. Das heißt, der Kunde, der zu uns kommt, den interessiert das nicht, wie am Ende die Wurst gemacht wird. Der möchte am Ende die Wurst haben und wir als Bunch sagen können, dass wir den vollen Service anbieten. Ob wir das dann hinten am Ende manuell machen oder mit Automatisierung machen, ist dem Kunden am Ende egal. Am Ende ist es mit der Automatisierung wahrscheinlich sogar genauer und fehlerfreier. Und das ist wirklich, ich sag mal, ein Paradigmenwechsel, der in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, wo immer mehr Unternehmen jetzt auch in den kommenden Jahren auf den Markt kommen werden mit dieser Hypothese, dass man eigentlich die traditionellen Services, vor allen Dingen im Financial Service Bereich, hier wirklich disruptieren kann.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und was mir an diesem Podcast so viel Spaß macht, das ist die Bandbreite unserer Gäste. Also manchmal sind es B2C-Themen, manchmal sind es B2B-Themen und heute habe ich mit Levent Altunel einen Gründer bei mir, der sagt, dass die privaten Märkte für Investments eher noch so aussehen wie die öffentlichen Märkte in den 1980ern. Das scheint also auf den ersten Blick nicht ideal zu sein und ich möchte heute von Levent verstehen, was sein Startup Bunch so macht, wie es hier Abhilfe schafft, welche zentralen Versprechen er vielleicht auch seinen Investoren gepitcht hat und vor allen Dingen, wie der private Markt überhaupt so Geld verdient. Vielleicht springt ja noch der ein oder andere Tipp für meine Altersvorsorge heraus, denn ehrlicherweise weiß ich noch nicht einmal genau, wie viel Geld ich überhaupt brauche, um am privaten Markt investieren zu können. Während ihr diese Folge hört, möchte ich euch von Herzen bitten, bei unserer Podcast-Umfrage teilzunehmen, denn wir möchten gerne verstehen, welche Elemente, welche Themen dich am meisten interessieren, damit wir uns da noch viel stärker drauf ausrichten können. Du machst also den Podcast aktiv besser und kannst noch etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 2 Karten für das OMR-Festival 2025. Dein kleiner Zeitansatz kann also einen hervorragenden ROI für alle Beteiligten haben. Den Link zur kurzen Umfrage findest du in den Shownotes. Bitte mach mit. Lernt jetzt mit mir den privaten Markt kennen, dessen Stärken, Schwächen und begrüßt zusammen meinen Gast, Levent Altunel. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Bevor wir professionell werden und über Bunch reden und über privaten Markt reden, hast du, das versuchen wir mal so ein bisschen aus unseren Gästen rauszubekommen, hast du ein Beispiel, wofür du persönlich gerade AI nutzt? Also was ist so ein typischer Prompt, den du nutzt oder ein Use Case, den du regelmäßig mit AI löst? Gibt es da irgendwas, was du als Levent persönlich mit AI machst?
Ja, sehr interessant. Also ich habe am Anfang viel das Ganze als Gimmick benutzt, um so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht als Google Search Alternative ein paar Fragen reinzustellen. Aber was ich gemerkt habe, wo es wirklich sehr gut funktioniert, ist alle Themen rund um die Steuererklärung. Wenn du dann der sagst, hey, wie kann ich weniger Steuern bezahlen? Und dann schlägt dir das ein paar Sachen vor, wie zum Beispiel, ja, deine irgendwie haushaltsnahen Dienstleistungen kannst du dir abschreiben lassen und so weiter und so fort. Da kriegt man eine sehr gute Zusammenfassung. Da war ich sehr, sehr überrascht, weil das typischerweise was ist, was man vom Steuerberater möchte, der aber einem da nicht so sehr hilft. Und da finde ich diese AI-Tools sehr viel handsamer.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe lustigerweise auch, ich mache so ein bisschen retrospektiv, ich nehme meine Steuererklärung, die ich ja als PDF dann irgendwie vom Steuerberater bekomme, schmeiß die dann bei ChatGPT rein und sag ihm, mach mir mal Zusammenfassung, was fällt dir auf, was ist wichtig zu wissen, worauf kann man achten oder sowas. Und dann kommen erstaunlicherweise auch immer so 2, 3 gute Tipps raus. Insofern hast du recht, das kann man tatsächlich so ein bisschen prozessualisieren und sollte das vielleicht öfters machen. Gute Idee. Levent, du bist am privaten Markt Investments tätig. Kannst du mir als Private Markt Illiterate einmal erklären, was der private Markt ist, wer sich daran tummelt, ob der überhaupt wächst oder nicht? Was ist das Wichtigste, was wir lernen und wissen sollten?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage. Generell gibt es, ich sag mal, Public Investments oder Public Markets und Private Markets und du kannst es so ein bisschen anhand, ich sag mal, von Liquidität vorstellen. Also Public Market gibt es viel Liquidität. Das heißt, du kannst oft Anteile kaufen und verkaufen. Im Private Market ist es eben nicht so. Und damit einhergehend auch, ich sag mal, die Informationen, die man zu den einzelnen Investments bekommt, sind im Public Market natürlich dann viel, viel größer, weil viel mehr Akteure da beteiligt sind, viel mehr Informationen auch zu Tageslicht kommen. Im Private Market hingegen ist es dann alles, ich sag mal, ein bisschen privater, wie es schon im Namen drin steht.
Und da geht es dann auch darum, Firmenanteile zu kaufen, halten, mit Gewinn zu verkaufen, oder gibt es auch noch ganz andere Assetklassen?
Also innerhalb vom Privatmarkt gibt es unterschiedliche Assetklassen. Ich sag mal, die mir als oder und auch die als Startup-nahe Person irgendwie bekannt ist, ist natürlich Unternehmen. Ja? Sei es jetzt irgendwie Unternehmen der Frühphase oder eben auch schon etablierte Familienunternehmen oder sonst etwas. Das würde man irgendwie als Private Equity bezeichnen. Venture Capital ist quasi auch ein Teil von der Private Equity Assetklasse. Mit einem leicht anderem, ich sag mal, Return Profile. Aber dann gibt's Private Debt, es gibt Real Estate, das kennt natürlich auch wahrscheinlich jeder. Das ganze Thema Immobilieninvestments ist auch eine Private Market Investment Asset-Klasse. Und ich sag mal, das hört da auch nicht auf. Dann gibt's Infrastrukturthemen, also Häfen, Brücken etc. Und viele, viele mehr. Ich sag mal, aber die Asset-Klassen, die für uns als Bunch am relevantesten sind, sind auf jeden Fall die Private Equity Investments.
Dann ist das wahrscheinlich ein guter Ort oder ein guter Moment, mal über Bunch zu reden. Du hast Bunch gegründet. Was ist das kurz zusammengefasst und warum war dir aufgefallen, dass es hier unbedingt noch ein Startup braucht?
Ja, also warum haben wir damals Bunch gegründet? Ich glaube, die Idee war so ein bisschen, ich habe vorher selber bei einem Fonds gearbeitet und gemerkt, dass die Private Markets immer mehr an Relevanz gewinnen und immer größer werden und immer mehr Kapital quasi Zugang sucht.
Gibt es so eine Art Übersicht, dass man, also gibt es eine globale Zahl, wie groß der ist, oder ist der doch eher sehr lokal?
Ja, also global reden wir, ich sag mal, bis Ende diesen, also bis 27 sollen es knapp 30 Trillion Dollar werden, also soll sich in den nächsten, ich sag mal, innerhalb von 10 Jahren knapp verdreifachen, was natürlich ein riesiger Zuwachs ist. Das Ganze kommt daher, dass man eben im Privatmarkt aufgrund vieler verschiedener Voraussetzungen im Schnitt eine bessere Rendite generiert als im Public Market. Das heißt, dadurch ist sehr viel Geld in die Private Markets geflossen. Und was wir gemerkt haben ist, um Zugang im Private Market zu bekommen, da kannst du eben nicht mit 5 Euro wie bei Trade Republic den Anteil von einer Share kaufen, sondern man muss dann schon ein signifikantes Investment tätigen. Und deswegen gibt's im Private Market häufig Fonds. Ja, das sind dann irgendwie Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds, die dann bestimmte Investments in Private Markets machen. Und diese Fonds selber, die sind wirklich noch in den 80er Jahren stehen geblieben, was ihre Backoffice-Themen angeht. Also diese Investments selbst in die tollsten AI-Companies, kann ich dir sagen, das wird irgendwie auf PDF basiert, mit Excels und per Fax hin und her geschickt, irgendwie der Prozess aussehen. Und die ganzen Zugang zu den Daten, die sie eigentlich haben, die ganzen Daten leben eben in PDFs und Excels und nicht in einer Datenbank, wie man das eben auch aus Public Markets gewohnt ist. Und wir haben festgestellt, dass quasi vor 30 Jahren hattest du das gleiche Problem in Public Markets. Da musstest du auch noch deinen Broker anrufen, um eine Order zu setzen. Und heutzutage, wie gesagt, kannst du dir bei Trade Republic nach 5 Minuten ein Konto aufmachen und Geld investieren. Und wir glauben, dass es in den nächsten 10 Jahren auch soweit sein sollte, dass du das gleiche quasi in den Private Markets haben wirst.
Einmal gibt es wahrscheinlich Informationen, die zwischen dem zum Beispiel Unternehmen und vielleicht dem Fonds hin und her fließen. Und dann gibt es noch Informationen, die zwischen dem Fonds und den einzelnen Partnern hin und her fließen. Mhm. Gibt es da beide Strecken, die ihr abdeckt, oder sagt ihr, wir versuchen eher vom Fonds zu den Investoren abzudecken?
Genau, also die Fonds selber kann man, ich sag mal, wird flapsig auch in der Branche als GP bezeichnet, und die Investoren in einem Fonds werden dann als LP, also General Partner und Limited Partner bezeichnet. Und wir fokussieren uns schon auf die Kommunikation GP zu LP. Das bedeutet aber trotzdem, dass man bestimmte Informationen von den Portfoliounternehmen einsammeln muss. Also um die Buchhaltung machen zu können für den Fonds, um das Reporting machen zu können, muss ich wissen, in welche Unternehmen haben die investiert, wie viel sind die inzwischen wert, vielleicht auch ein paar Kennzahlen, ja, also so und so läuft das Unternehmen. Und deswegen denkt der Fondsmanager, dass das immer noch ein gutes Investment ist oder nicht. Genau, das heißt, da gibt es schon eine, ich sag mal, Portfolio Monitoring oder Portfolio Data Collection Seite, aber die Hauptarbeit, die wir machen, ist eigentlich wirklich die Backoffice Automatisierung und dann die Kommunikation zu den einzelnen LPs.
Manchmal hat es ja, ne, wenn man sagt, da ist noch eine Struktur wie vor 30 Jahren. Manchmal ist das eine wahnsinnige Opportunity, weil die, also ne, was viele Vorteile hat, das irgendwie zu verbessern. Aber manchmal ist das auch ein Feature, wenn man sagt, das ist schon nahezu perfekt. Mhm. Wenn man da viel Mühe reinsteckt, kann man zwar irgendwie was digitalisieren, aber eigentlich bewegt das die Nadel nicht. Mhm. Was könnten Vorteile sein, wenn ich Bunch nutze, wenn ich bisher eine Dropbox genutzt habe und in Dropbox vielleicht auch irgendwie Unterschriften hin und her geschickt habe?
Ja, ich glaube prinzipiell, wenn du mit Kunden oder auch potenziellen Kunden von uns sprichst oder ich sag mal, wie es traditionell gemacht wird im Markt, niemand ist zufrieden mit der Art und Weise, wie das läuft, weil das wirklich, ich sag mal, eine Handarbeit ist. Man muss dort mit verschiedenen Service-Providern zusammenarbeiten, die auch untereinander nicht miteinander kommunizieren. Und der Fondsmanager ist so ein bisschen wie die Spinne im Netz, aber das ist eigentlich nicht die Hauptaufgabe von dem Fondsmanager. Der sollte sich ja darum kümmern, ein tolles Investment zu tätigen, die Unternehmen zu unterstützen und neues Geld einzusammeln und nicht die verschiedenen Service Provider zu koordinieren und zu orchestrieren, um dann eben Reporting zu erstellen. Also diese Problematik herrscht schon sehr lange, und wenn du dir so ein bisschen Trends anschaust, wir sind ja in Europa, ich sag mal, immer den Amerikanern ein paar Jahre hinterher. Und wenn man sich da einmal anschaut, wie professionell dieser Private Market schon geworden ist, wie viele unterschiedliche Player es gibt, die unterschiedliche Teile der Wertschöpfungskette automatisieren und digitalisieren, da kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, wo es auch hier in Europa hingeht. Und wenn wir sagen, Private Markets sind wie in den 80ern, in den USA sind die vielleicht schon wie in den Early 2000s, aber ich glaube, da ist es auch klar, dass es langsam aber sicher dahin gehen soll, eine komplett digitale Erfahrung zu schaffen, eine komplette Automatisierung auch zu hinzukriegen. Alles mit dem Ziel natürlich, dass diese Asset-Klasse, diese Private Markets Asset-Klassen mehr Transparenz schaffen, mehr Daten zur Verfügung stehen, um es eben auch den Retail-Investoren, also den Otto-Normalverbrauchern, sage ich mal, zugänglicher zu machen. Und da müssen wir irgendwann hin. Und dafür müssen wir aber erstmal alles aus PDFs und Scans in eine Datenbank packen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wahrscheinlich ist ja auch, es gibt ja überhaupt gar keinen, oder wahrscheinlich keinen Standard, wie Informationen vorgehalten werden innerhalb der Unternehmen. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr erstmal dafür sorgen, dass die Daten irgendwie standardisiert oder gut auswertbar gemacht werden. Wie macht ihr das? Habt ihr Tools, wo ich dann eintrage, das ist mein Umsatz für diesen Monat, das sind meine Kosten diesen Monat, oder kann ich euch einfach die Dokumente schicken, die ich eh schon verwende?
Ja, das ist ganz interessant. Da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Wie kriegt man es hin, dass man als Portfoliounternehmen das Reporting an den Fonds so, ich sag mal, actionable macht? Ja. Und da gab es natürlich immer diese Thematik, hey, du kannst doch als Fondsmanager ein Formular rumschicken, das jeder ausfüllen soll. Das Problem ist, vor allem in dem Bereich, im Venture Capital, also im Early-Stage-Bereich, hast du halt häufig das Problem, dass die Unternehmen viele verschiedene Investoren haben, die alle auf viele unterschiedliche KPIs auch spannend finden, weswegen man als Unternehmer dann oder Unternehmerin oft dahin kommt und sagt, okay, ich mache einfach eine PDF und schicke die rum und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und wir haben uns das Problem angeschaut und haben gesagt, das ist eigentlich so eine Many-to-Many-Communication, also viele Unternehmen kommunizieren mit vielen anderen Investoren. Und da fanden wir es sehr spannend, weil dort eben AI extrem den Prozess verbessern kann. Und da wir, ich sag mal, typischerweise die AI, wie wir sie nutzen und wie wir sie kennen, ist besonders gut darin, unstrukturierte Daten strukturiert zu machen. Und eine PDF, eine Reporting-PDF von einem Unternehmen ist quasi genauso ein unstrukturiertes Datenformat. Und so haben wir quasi auf unserer Plattform es den Unternehmen ermöglicht und auch dem Fondsmanager ermöglicht, einfach ihre PDFs und E-Mails hochzuladen und die relevanten Datenpunkte werden automatisch ausgelesen.
Seit wann seid ihr am Markt? Wie einfach ist es in so einem Markt, wenn man eigentlich ein relativ neues Produkt hat, Leute zu finden, die sagen, oh, das probiere ich mal aus? Mhm. Also gerade wenn man sagt, man ist eine Plattform, ne, dann ist man, muss man einmal erstmal die Daten reinkriegen, also vielleicht die General Partners der Fonds überzeugen. Dann muss man dafür sorgen, dass die Limited Partner sich alle anmelden und dann auch darauf zugreifen. Ist immer so ein Henne-Ei-Problem. Ohne General Partner hat kein Limited Partner Lust anzumelden. Ohne Limited Partner will der General Partner sich nicht die Mühe machen, vielleicht sich einzuarbeiten. Wie hast du das wahrgenommen und wie löst ihr diese Herausforderung?
Das ist, also ich sag mal generell, diese Adoption-Thematik ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir gemerkt haben, dass es am Anfang im Go-to-Market da schwierig war, quasi die Leute zu überzeugen, dass es der richtige Weg vorwärts ist. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass du als Fondsmanager stehst eigentlich immer im Wettbewerb zu anderen Fondsmanagern um das Kapital der LPs. Und am Ende ist das natürlich dann auch immer ein Aspekt, der für Fondsmanager relevant ist, zu sagen, ich möchte eigentlich schaffe ich ein Produkt für LPs und ich möchte, dass das Produkt das bestmögliche Produkt ist für diese Investoren. Und die digitale Erfahrung ist mehr oder weniger zum Standard geworden in den letzten 3 Jahren. Also ich kenne keinen Fonds, der, ich sag mal, halbwegs professionell ist, in Anführungszeichen, der jetzt nicht irgendwie schon ein Investorportal hat, wo er eben in einem schön strukturierten Format die Informationen mit seinen Investoren teilt. Und irgendwann geht es natürlich dann auch so weit, dass du als Fondsmanager eigentlich immer Zugang zu diesen Daten haben solltest. Du solltest ja immer wissen, wie viel Geld habe ich schon abgerufen von meinen Investoren? Wie viel ist der Fonds eigentlich gerade wert? Wie sehen meine Portfoliounternehmen im Verhältnis zueinander aus? Sind die irgendwie überbewertet, unterbewertet, etc. etc.? Und diese Informationen muss man einfach in einem digitalen, modernen System haben. Und es funktioniert nicht, das Ganze irgendwie auf Excel-Basis laufen zu lassen.
Ihr habt mit eurer Idee selbst auch Investoren gewonnen. Ich glaube, im Juli habt ihr insgesamt in der Series A 15 Millionen Euro bekommen. Das heißt ja schon mal, dass ihr den Investoren was vorgelegt habt, was eine gewisse Fantasie ermöglicht, erlaubt und große Markt. Du hast auch gesagt, in den USA zum Beispiel passiert schon viel und wir müssen davon ausgehen, dass das natürlich auch nach Europa schwappt und der Standard also gehoben werden muss. Und du hast gesagt, dass der private Markt sich im Volumen auch noch irgendwie verdreifachen kann. Was sind so zentrale Punkte aus eurem Pitch, die ihr den Investoren gegeben habt, wo sie gesagt haben, Mensch, das sieht stark aus, da möchten wir gerne investieren?
Ich glaube, was ist die These hinter Bunch? Also wir bieten im Grunde genommen, oder die Tagline für das Unternehmen ist eigentlich, das Backbone der Private Markets zu werden. Also wirklich das Rückgrat. Und wir wollen mehr oder weniger eine zentrale Datenbank bauen, die eben all diese Informationen um den Fonds an einem Ort speichert. Und das sind Informationen zu den LPs, also den Investoren, Informationen zum Fonds selber und natürlich aber auch Informationen zu den Portfoliounternehmen oder auch zukünftig anderen Assets, ja, also zu den Real Estate oder Assets, Credit Assets etc. pp. Und was man dann natürlich hat, ist dadurch, dass man dieses Interface zum Fondsmanager hat und das Interface auch zu den LPs dahinter, schafft man eigentlich so ein kleines Ökosystem. Sowohl der GP als auch die LPs benötigen viele unterschiedliche Services, sei es jetzt ein ESG-Reporting, weil irgendwie der Fonds...
Was ist ein ESG-Reporting?
Es gibt viele Fonds, die zum Beispiel bestimmte KPIs zu ihren Portfoliounternehmen sammeln wollen. Wie viel Wasser haben sie verbraucht, wie viel Strom, wie viel irgendwie CO2. Das wären dann so die Environmental-Datenpunkte. Dann hat man irgendwie die S-Themen, also Social. Wie sieht die Diversität des Unternehmens aus? Und dann das dritte ist Governance. Ist das quasi ein Unternehmen, das wo vielleicht der Gründer die alleinige Herrschaft hat? Oder es ist was, wo es irgendwie eine Struktur gibt, eine ordentliche Gewaltenteilung, sage ich mal, zwischen Board und Geschäftsführer. Und diese Reportings werden immer mehr von LPs verlangt, die sagen, ich möchte nur in Unternehmen investieren, die eben ESG-positiv sind. Ja? Mhm. Genau. Und so gibt es unterschiedlichste Services, die diese Fondsmanager eigentlich brauchen. Und wir wollen dieses Ökosystem werden, was all diese anderen Services an die Investoren vertreiben kann.
Von dem Kapital, das ihr jetzt eingeworben habt, wie würdest du sagen, ein Drittel geht in Entwicklung, ein Drittel geht in Vertrieb und ein Drittel geht vielleicht in die Betreuung bestehender Kunden? Oder würdest du aus dem Bauch sagen, das wird eigentlich nochmal anders aufgeteilt?
Ja, ich sag mal generell, also die genaue Aufteilung sieht wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus. Also wir haben noch sehr viel auf der Entwicklungsseite zu tun. Ich glaube, da merkt man, dass, wie gesagt, wir wirklich Grundarbeit machen, Infrastrukturarbeit für Fonds. Ja? Also kann sich so ein bisschen vorstellen.
Da fällt unter anderem darunter, dass du sagst, einfach dieses unstrukturierte Daten, die reingekippt werden, in strukturierte Daten umzuwandeln. Das ist wahrscheinlich diese Grundlagenarbeit, ne?
Das ist das eine Thema, aber es gibt so viele Prozesse, die man eigentlich erstmal in standardisierte Prozesse gießen muss. Ja, also wenn es jetzt darum geht, irgendwie einen KYC-Prozess zu machen, also wir sind jetzt keine KYC-Plattform, aber alle Fonds müssen KYC machen. Das heißt, wir müssen da schon überlegen, wie sieht der Prozess aus?
Hilf unseren Zuhörern nochmal, was KYC ist.
KYC ist sicher Know Your Customer. Das heißt, im Grunde genommen stell sicher, dass du keine bösen Leute bei dir als Investoren in dem Fonds hast. Und das sind eben so Prozesse, da gibt es schon viele Anbieter, die sich darum kümmern, diese Identifikation der Investoren zu machen. Aber den Prozess zu standardisieren, also das dann auch irgendwie in die gleiche Infrastruktur mit einzubauen, das ist quasi der Teil, wo es noch sehr viel zu tun gibt auf unserer Seite. Und dann ist da natürlich auch das ganze Thema Go-to-Market, also wirklich neue Kunden gewinnen, ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil von dem, was wir jetzt in den nächsten 2 Jahren machen wollen.
Wer ist euer Wettbewerb?
Unser Wettbewerb kann man wahrscheinlich aufteilen in 2 Level. Wir haben wahrscheinlich die digitalen Anbieter, die wirklich, ich sag mal, bestimmte Toolings machen. Also es gibt da Leute, die nur ein Investorportal haben, die vielleicht nur ein Investoren-Onboarding-Portal haben und so weiter und so fort. Und dann gibt es die traditionellen Fondsadministratoren, das sind mehr oder weniger Buchhalter, die sich auf Fonds konzentriert haben, die alles sehr, sehr manuell machen. Und wir sind so ein bisschen eine Brücke aus beidem. Also wir sind, kann sich vorstellen, wie ein digitaler Fondsadministrator, der eine Plattform gebaut hat, wo die Investoren quasi alles aus einer Hand bekommen, aber zeitgleich auch hinten dran den Service noch mit anbieten. Mit dem Ziel natürlich, große Teile dieses Services über die nächsten Jahre mit Hilfe von AI zu automatisieren.
Ich glaube, das Besondere daran, wenn Bunch das richtig gut macht, kann ja sein, dass ihr schafft, Softwareprodukte zu bauen für Dinge, die normalerweise hoch manuell und individuell gelöst werden. Das klingt für mich wie so ein Thema, wo AI eine Rolle spielen könnte. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was sagen, beziehungsweise erklären, ob das stimmt, meine Hypothese?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist uns in den letzten 2 Jahren nochmal aufgefallen, wo wir wirklich gemerkt haben, dass mit Hilfe von AI man heutzutage aus Services umsetzen, Softwareumsätze schaffen kann. Das heißt, der Kunde, der zu uns kommt, den interessiert das nicht, wie am Ende die Wurst gemacht wird. Der möchte am Ende die Wurst haben. Und wir als Bunch sagen können, dass wir den vollen Service anbieten. Ob wir das dann hinten am Ende manuell machen oder mit Automatisierung machen, ist dem Kunden am Ende egal. Am Ende ist es mit der Automatisierung wahrscheinlich sogar genauer und fehlerfreier. Und das ist wirklich, ich sag mal, ein Paradigmenwechsel, der in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, wo immer mehr Unternehmen jetzt auch in den kommenden Jahren auf den Markt kommen werden mit dieser Hypothese, dass man eigentlich die traditionellen Services, vor allen Dingen im Financial Service Bereich, hier wirklich disruptieren kann.
Ich glaube, das ist so ein wichtiger Satz, deswegen sage ich ihn nochmal, so wie ich ihn verstanden habe. AI kann helfen, aus Service-Umsätzen Software-Umsätze zu machen.
Ja.
Das ist schon irgendwie gut verständlich, aber ich glaube, so klar ausgesprochen habe ich's noch nicht gehört. Und das kann, glaube ich, ganz toll helfen, wenn man selber bei sich überlegt, wie kann AI in meinem Unternehmen helfen. Da geht es halt auch wirklich darum, welche Bereiche einer Service-Dienstleistung kann ich schon inzwischen per AI lösen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ihr seid ein SaaS und SaaS haben immer so typische Kennzahlen wie Recurring Annual Revenue und so weiter. Mhm. Was ist da euer nächstes Ziel, welches ihr erreichen wollt?
Ja, wir reden nicht so sehr über interne Zahlen, aber was publicly available ist, wir sind bei knapp 3 Milliarden an Assets, die auch über unsere Plattform administriert werden. Und wir sind auf dem Weg, ich sag mal, das auf über 10 Milliarden bis Ende nächsten Jahres zu pushen. Und genau, wir sind eine SaaS-Plattform, wir chargen wir haben eine jährliche Fee für die Benutzung oder die Services von Bunch. Und das Schöne bei unserem Geschäftsmodell ist natürlich auch, dass es dann über die Fondslaufzeit hinweg eigentlich relativ sticky ist. Das heißt, es ist relativ planbar mit diesen Umsätzen.
Gibt es Märkte oder Branchen, wo du sagst, die sind so schlau, die verstehen sofort, was Bunch ihnen bringen kann, und andere Märkte, wo du sagst, das ist ja unfassbar, die sagen zwar immer, dass sie mit AI zu tun haben oder digital sind, aber die haben überhaupt noch nicht verstanden, was da eigentlich für Vorteile auch in den nächsten Jahren in Bunch für sie lauert.
Was für uns, also für uns war die deutsche Venture Capital Industrie schon ein sehr guter erster Markt, weil das Leute sind, die, ich sag mal, sehr tech-affin sind und eben auch sehr viel noch zu verbessern haben. Was wir auch jetzt merken, ist, dass quasi der typische Venture Capitalist aber auch ein sehr hacky Persönlichkeit hat. Das heißt, die haben sich schon irgendwie so ein kleines System zusammengebaut und das funktioniert irgendwie. Und wenn wir jetzt in Richtung...
Außen hui, innen fui.
Genau. Und wenn wir uns jetzt aber in die Private Equity Welt anschauen, da haben wir wirklich nochmal ein Greenfield, wie man so schön sagt. Da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun, ohne dass es viele, existierende Systeme gibt, in die man sich irgendwie einintegrieren muss oder die man rausnehmen muss. Und da freuen wir uns jetzt schon in den nächsten 2 Jahren immer weiter in den Markt vorzudringen.
Es gibt doch so typische Crowdfunding-Plattformen, die haben das ja auch wahrscheinlich irgendwie für sich gelöst. Sind die dann irgendwie ein Wettbewerber, falls sie sagen, wir bieten das jetzt für alle an? Oder ist das dann doch auch wieder eigentlich genau anders, weil die ein Format haben, aber überhaupt nicht die Grundlagen haben, mit vielen unterschiedlichen Input-Formaten umzugehen?
Genau, ich glaube, diese Plattformen, die was für sich gebaut haben, wo es in ihrer eigenen Infrastruktur funktioniert, ich glaube, das ist nicht sehr schwierig. Ich glaube, es wird dann schwierig und komplex, wenn es eben Edge-Cases gibt und Einzelcases. Und das ist im Private-Markt halt historisch gewachsen, dadurch, dass du immer irgendwie mit Anwälten zu tun hattest und mit Steuerberatern und mit Buchhaltern, konntest du dir die verrücktesten Sachen ausdenken. Und deswegen hat es auch sehr lange gedauert, das Ganze zu digitalisieren. Und da ist jetzt wieder eben AI so ein großer und wichtiger Punkt, dass man eben mit der Hilfe von diesen Systemen und den Automatisierungen, die wir bauen, eben all diese Edge Cases auch abbilden kann. Und deswegen würden wir eigentlich solche Plattformen eher als Kunden irgendwann perspektivisch sehen, als Wettbewerber.
Wenn man jetzt mal sagt, Kunden von euch, das ist eher, signalisiert eher, dass sie ein gutes Datenmanagement haben und sich auch Mühe geben, um irgendwie Transparenz in Daten, also vielleicht eher ein positives Signal. Kannst du irgendwas über die 3 Milliarden Assets under Bunch Management, nicht Management, aber du weißt, was ich sage, kannst du irgendwas, also sind das eher sehr moderne Fonds oder haben, also kann ich da irgendwelche Trends erkennen, die mir von außen vielleicht helfen zu sagen, das ist schon mal ein gutes Signal, dass die vielleicht mit Bunch zusammenarbeiten?
Ja, es gibt einige Logos, die auch auf unserer Plattform und auch in unserer Webseite zu sehen sind. Ich sage mal, es gibt so ein paar Key Opinion Leader, also so wirklich Leute, die mehr oder weniger an der Vorfront von der Digitalisierung sind, die auch Bunch-Kunden sind. Ich glaube, da gibt es ein paar gute Hinweise auch und Leute, an die man sich so ein bisschen wenden kann. Prinzipiell ist es, glaube ich, schon etwas, wo man als Kunde oder als Fondsmanager, für sich selber das Ziel haben sollte, Herr oder Frau ihrer Daten zu sein. Und das wird man ohne so ein, System, was extra dafür gebaut worden ist, nicht werden können.
Was ist deine größte Sorge, was passieren könnte, was Bunch ab morgen überflüssig macht?
Ja, ich glaube, wenn ChatGPT irgendwie sentient wird und das irgendwie dann alle Systeme ersetzt. Aber ich glaube, wirklich das größte Problem oder größte Sorge für uns ist, wie man schnell genug das ganze Geschäftsmodell internationalisiert. Also Deutschland ist natürlich ein großer und sehr wichtiger erster Markt, aber es ist jetzt kein klassisches Fonddomizil. Da ist man natürlich in England und in Luxemburg auch schon mal ein bisschen weiter. Das heißt, für uns sind das natürlich die relevanten nächsten Märkte und da müssen wir einfach so schnell wie möglich auch vor Ort sein.
Du hattest vorhin erzählt, dass der private Markt sich vielleicht nochmal verdreifachen könnte in wenigen Jahren. Was hattest du gesagt, bis zum Ende der Dekade oder bis wann?
Das Ziel des Private Markets ist, dass er sich innerhalb der, also bis Ende der Dekade verdreifacht.
Wow, okay. Und kann man da noch irgendwas verstehen, wo das Wachstum besonders erwartet wird? Also mich fasziniert das schon, würde aber noch gerne verstehen, welche Assetklassen im Grunde da am meisten Boom haben.
Ja, also generell, also wenn man sich den Private Market anschaut, ist die Private Equity Asset Klasse schon die mit Abstand am größten, relevanteste. Man muss ja überlegen, wie viele Unternehmen es gibt, die eben nicht am Aktienmarkt gehandelt werden. Und da hat man eine relativ gute Vorstellung von, wie viel Wert da eigentlich noch in diesen Private Markets steckt. Und das ist auch natürlich da, wo wir immer mehr Wachstum sehen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen auch mal, ich sag mal, kreativ wird und überlegt, wie sieht das Ganze? In Deutschland haben wir ein Nachfolgeproblem in vielen Mittelständlern. Das wird jetzt auch nicht so sein, dass die von, ich sag mal, den großen publicly traded Firmen dann aufgekauft werden, sondern da werden sich viele auch kleinere Private Equity Fonds finden, die sich in diesem Bereich da konzentrieren werden. Und dementsprechend denken wir schon, dass das wirklich ein großer und relevanter Markt für uns sein wird in der Zukunft. Wir haben auch schon die ersten Kunden auf der Plattform, die, ich sag mal, solche sogenannten Search Funds sind, die eben quasi nur sich auf diese Unternehmensnachfolge konzentrieren. Und das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen.
Kannst du dir vorstellen, dass in 5 Jahren vielleicht mal ich mich bei dir anmelde und sage, ich habe 20.000 Euro gespart, wo könnte ich die investieren? Also, dass ich irgendwann auch mal Vermittler werde zwischen privaten Investoren und vielleicht Fonds?
Ich glaube nicht, dass wir in die Richtung gehen werden. Also für uns ist das ganze Thema Retail, also wirklich, ich sag mal, der Longtail der Investoren, da muss man ein anderes System haben und auch einen anderen Go-to-Market. Da gibt es dann Anbieter wie Moonfair, die da natürlich schon viel, viel weiter sind und die sich da auch voll auch auf diesen Bereich fokussieren. Und ich glaube, dass es eher sowas sein wird, dass wir Daten zur Verfügung stellen können und die Infrastruktur zur Verfügung stellen können, damit so ein Moonfair auf unserer Infrastruktur laufen kann und dass dann jemand wie du bei Moonfair anfängt zu investieren.
Ich habe dich jetzt die Sachen gefragt, die mir irgendwie naheliegend waren oder die ich interessant fand, aber kannst du zum Abschluss nochmal in 3 Bullet Points zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer? Was ist Bunch? Warum so relevant? Und worauf muss ich achten oder worauf kann ich achten, um irgendwie zu sehen, ob eure Wette in der Zukunft aufgeht?
Also generell, Private Markte sind riesig. Ja, wir reden hier von über 30 Trillionen Dollar bis Ende des Jahrzehnts und wachsen wie verrückt. Zeitgleich sind Private Markets aber noch wirklich in den 80er Jahren stehen geblieben. Alles ist irgendwie papier-based. Es gibt nur unstrukturierte Daten und sehr komplexe Prozesse. Und wir bei Bunch versuchen mit Hilfe von AI aus unstrukturierten Datenpunkten strukturierte Datenpunkte zu schaffen und die Workflows drumherum zu automatisieren.
Herzlichen Dank, Levin, für deinen ganzen Input und ganz viel Erfolg euch mit Bunch. Ich glaube, immer wenn so Grundlagenarbeit passiert, da braucht man viel Mut, viel Luft. Aber na, also ich glaube, das, was du beschreibst, was irgendwie vorliegt, die Digitalisierung, die passieren muss, der Wachstum, das Wachstum, das prognostiziert ist, das sind ja schon eher Rückwind in deinen Segeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, Dinge, die einfacher auch für die Kunden oder schneller für die Kunden irgendwie zu implementieren sind, sind oft eher immer schneller zu verkaufen. Insofern Hut ab vor eurem Einsatz. Aber das hört sich auf jeden Fall an, als ob es eine gute Idee ist.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ihr Lieben, habt Dank fürs Einschalten und Zuhören. Die nächste Folge Digitale VorreiterInnen ist natürlich bereits in Planung. Schaut also unbedingt auch nächste Woche wieder rein und klickt auf jeden Fall bis dahin jetzt schon mal auf Abonnieren. Bis dann, habt eine tolle Zeit und liebe digitale Grüße von
Levent
und von Christoph. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.